Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinen Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut deckst du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie. Vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Die lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus deinen Obergemächern. Von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen für sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzen werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Schaffst du Finsternis und wird es Nacht, so regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und suchen ihre Nahrung von Gott. Geht die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und legen sich in ihre Verstecke. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagwerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt, darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren klein und groß. Da fahren die Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummle. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Ansicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und erneuerst die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen. Der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Blickt er die Erde an, so zittert sie. Rührt er die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinem Gottlob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an meinem Herrn. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste. Schön, dass ihr heute Morgen alle hier wart. Ich habe euch absichtlich nicht mitlesen lassen. Das gerade war der Psalm 104, wer sich vielleicht daran erinnert. Heute Morgen feiern wir Erntedankfest und wir wollen heute unserem Herrn Dank sagen für all das, was wir im vergangenen Jahr empfangen haben. Und eine kleine Kostprobe davon steht ja hier vorne. Wir haben, was haben wir? Früchte, Obst, Brot, Wein, sogar Kuchen, jede Menge leckere Sachen, die hier vorne stehen. Und wir dürfen unserem Herrn dafür wirklich Danke sagen, dass er uns so gut versorgt, dass er so viele gute Sachen schenkt und dass keiner von uns Hunger leiden muss. Und dafür wollen wir gemeinsam ihm heute Morgen Dank sagen, aber natürlich auch an allen Tagen unseres Lebens. In meiner Predigt aber heute Morgen wollen wir ein bisschen darüber hinausschauen. Wir wollen einen anderen Aspekt der Dankbarkeit betrachten, der über unser leibliches Wohl hinausgeht. Wir wollen uns damit beschäftigen, warum wir an allen Tagen unseres Lebens Gott Dank schulden. Ob wir nun an ihn glauben oder nicht, ob wir nun ihm treu dienen oder nicht. Einfach ihm Dank schulden, weil es uns gibt. Ich habe meine Predigt für heute Morgen in drei Abschnitte unterteilt. Die lauten, warum es uns eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, weshalb es uns dennoch gibt, und wie wir darauf reagieren sollten. Ich wiederhole noch einmal, warum es uns eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, weshalb es uns dennoch gibt und wie wir darauf reagieren sollten. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, warum es uns eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Und er sagte dies Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinen Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ich ihn danach ab. Vor ein paar Jahren haben meine Frau und ich, als wir in die neue Wohnung eingezogen sind und viele Treppen hatten, einen neuen Staubsauger gekauft, einen Akkusauger. Und wir waren sehr begeistert davon. Viel Leistung gehabt. Das ging aber mittlerweile ein paar Jahre alt. Und mit der Zeit lässt der Akku nach und er saugt immer schwächer. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe in Internetforen habe ich gegoogelt und gesucht und habe dann festgestellt, dass man das Ding nicht reparieren kann. Und wenn, dann kostet die Reparatur fast so viel wie ein neues Gerät. Also, was soll ich jetzt mit dem Staubsauger machen? Mein Schwiegervater hat vor einiger Zeit seinen Balkon saniert, neues Geländer oder das Geländer gestrichen und dabei ist ihm sein Handy runtergefallen. Aus dem ersten Stock, gleich aufs Display, hin. Das Display funktioniert nicht mehr. Was sollte er jetzt mit dem Handy machen? Es taugt nichts mehr, er kann nichts mehr erkennen. Und in einem Artikel habe ich vor einiger Zeit einen Bericht gelesen über einen Hund, der ein kleines Kind angefallen hat. Das Kind lebt noch, aber schwer verletzt. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht man mit dem Hund? Einsperren? Einschläfern? Was macht man, damit so etwas nicht noch einmal passiert? Ich vermute mal, ihr alle kennt solche Situationen. Situationen, bei denen ihr vor der Entscheidung steht, wie ihr mit einem Gegenstand oder vielleicht auch mit einem Tier umzugehen habt, das den Zweck, für den es gemacht war oder für den ihr es gekauft habt, nicht mehr erfüllt. Bei meinen Schwiegereltern zum Beispiel landet ein Huhn, das keine Eier mehr legt, irgendwann im Suppentopf. Oder ich habe von meiner Frau heute Morgen erfahren, ein Hahn, der zu früh am Tag gekräht hat, naja, der hat seinen Kopf verloren. Und vor einiger Zeit habe ich mein Auto verkauft und ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich mittlerweile auf dem Schrottplatz gelandet ist, weil es nicht mehr richtig funktioniert hat. Weshalb erzähle ich euch das? Nun, wir alle wissen sehr schnell, wie wir selber mit Dingen zu verfahren haben, die nicht mehr das tun, was sie sollen. Unsere Mülleimer quellen über von all den Dingen, die kaputt sind, die nicht mehr funktionieren und die wir deshalb einfach entsorgen, die wir wegschmeißen. Heute Morgen ist mir der Schnürsenkel am Schuh gerissen. Naja, wo landet er natürlich? Im Mülleimer. Aber habt ihr euch schon mal der Gedanken darüber gemacht, warum es euch gibt, wozu ihr geschaffen seid? Und das ist sicherlich das Wichtigste, die wichtigste Frage, ob ihr auch das tut, wozu ihr geschaffen seid, ob ihr den Zweck erfüllt, wofür es euch gibt. In 1. Mose 1 lesen wir: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Warum sind wir also geschaffen? Nun, wir sind geschaffen im Bilde Gottes. Das bedeutet, wir sind geschaffen für ihn als Gegenüber, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wir sind dazu geschaffen, um diese Welt auszufüllen und sie uns untertan zu machen. Nun, die letzten beiden Punkte haben wir wirklich gut ausgefüllt. Wenn ich mir unsere Gemeinde angucke und die vielen kleinen Kinder sehe, dann denke ich, mit dem Ausfüllen haben wir kein Problem. Und wenn ich mir diese Welt anschaue, dann gibt es immer mehr Menschen. Mittlerweile sind wir bei 7,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und wenn ich dann durch Deutschland fahre oder auch in andere Länder komme und einen Blick auf die Natur werfe und die Landschaft betrachte, dann sehe ich sehr deutlich, dass wir Menschen sie uns weitgehend untertan gemacht haben. Also, die Frage ist aber, sind wir wirklich das Gegenüber, das Gott sich vorgestellt hat? In Matthäus 22 wird unser Herr nach dem höchsten Gebot gefragt. Dort heißt es, und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Tun wir das? Lieben wir Gott so, wie er das von uns will? Haben wir so ein Auge auf unseren Nächsten, wie Gott das von uns fordert? Erfüllen wir den Zweck, für den wir gemacht sind? Lieben wir ihn so, wie er das von uns erwartet? In Römer 1 lesen wir, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und im Psalm 53 heißt es, der Narr spricht zu seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und begehen abscheuliche Frevel. Da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Keiner, der hier heute Morgen sitzt, kann von sich behaupten, dass es bei ihm anders ist. Bei jedem von uns hier könnte man sagen, Zweck verfehlt. Ungenügend. Niemand kann sagen, dass er ein Leben so geführt hat, wie Gott das gerne hätte. Und selbst jetzt, wo wir Christen sind, wo wir unserem Herrn nachfolgen, wo wir an ihm glauben, wo wir auf ihn vertrauen, tun wir doch immer noch viele Dinge, die eben nicht mit dem übereinstimmen, was Gott gerne von uns hätte. Wir verhalten uns selbstsüchtig und egoistisch. Wir tun das, was unserem eigenen Geist entspricht und nicht dem, was Gott gerne hätte. Wir schauen nicht auf Gott oder auf die Bedürfnisse unseres Nächsten. Und die Frage, die lautet deshalb jetzt, wie Gott mit einem Geschöpf wie uns umgehen sollte, das er gemacht hat, so wie wir vielleicht einen Staubsauger konstruieren oder ein Auto bauen oder einen Huhn anschaffen und das nicht mehr tut, was er wollte, dass es tun soll. Wie sollte er mit diesem Geschöpf verfahren? Wie sollte er damit umgehen? Sollte er dieses Geschöpf auch auf den Müll werfen, so wie wir Dinge selber entsorgen, die nicht mehr das tun, wozu wir sie mal entworben haben? Wie sollte Gott mit uns umgehen? Ich habe früher gern Strategiespiele am PC gespielt und mein Favorit dabei war das Spiel Die Siedler. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wenn ich länger gespielt habe, und das ging manchmal über mehrere Stunden, und irgendwann ist eine Situation eingetreten, die mir nicht gefallen hat, oder es sah so aus, als wenn ich verlieren könnte, was habe ich dann gemacht? Ich habe das Spiel beendet und von vorn angefangen. Nun, wenn wir auf Gott blicken, wäre es dann nicht eigentlich konsequent von ihm, wenn er Tabula Rasa machte und mit dieser Welt von vorne anfinge? Mit einem neuen Menschen, der seinen Ansprüchen genügt? Wäre das nicht die logische Konsequenz? Wir würden es so machen. Wir würden von vorne anfangen. Aber was würde dann aus uns? Was würde dann aus dir und mir, aus unseren Eltern, aus unseren Geschwistern, aus unseren Verwandten, aus unseren Freunden, aus unseren Arbeitskollegen und Nachbarn, aus den Menschen, die uns tagtäglich begegnen, im Geschäft, beim Einkaufen. Was würde dann aus all den Menschen, die es heute auf diesem Planeten gibt, diesen 7,8 Milliarden? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie wären nicht mehr da. Sie wären weg, als hätte es sie niemals gegeben. Und niemand würde jemals nach ihnen fragen, denn es gäbe ja niemand mehr, der gewusst hätte, dass es sie einmal gab, außer Gott. Die Frage ist jetzt aber, warum sind wir dann dennoch da? Warum gibt es uns noch? Warum können wir noch atmen, miteinander sprechen, nachher das leckere Essen genießen? Warum? Damit komme ich zum zweiten Punkt meiner Predigt, weshalb es uns noch gibt. Warum gibt es uns noch, wenn wir doch eigentlich untauglich sind, wenn wir alle den Maßstäben Gottes nicht genügen? Nun, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wenn ich mir diese Welt anschaue, all die Ungerechtigkeit, all das Elend, all die Schlechtigkeit von uns Menschen, und wenn ich mir dann überlege, dass sich in den letzten 2000, 3000, 4000 Jahren nicht wirklich was verändert hat, wenn ich Geschichtsbücher lese und lese, dass Dinge, die heutzutage passieren, genauso vor 2000 Jahren passiert sind. Und wenn ich mir dann anschaue, wie wir Menschen mit der Natur umgehen, mit Gottes Schöpfung, dann graut es mir. Und dann stelle ich mir die Frage, warum Gott nicht eine neue Sintflut schickt. Oder wie bei Sodom und Gomorra Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lässt, um uns alle zu vertilgen. Das könnte er tun. Sehr schnell und sehr leicht. Mit nur einem Wort könnte er das alles bewerkstelligen. Und dann wären wir nicht mehr. Aber er tut es nicht. Und warum? Nun, auch dafür finden wir die Antwort in seinem Wort. Und auch die Verse kennen wir eigentlich alle. In Johannes 3 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also warum gibt es uns noch? Nun, dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, weil Gott uns liebt. Und zweitens, weil er uns noch Zeit gibt, seinen Sohn Jesus Christus anzunehmen, an ihn zu glauben, als unseren persönlichen Herrn und Heiland. Das lesen wir auch im 2. Petrusbrief. Dort heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gott möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Keiner von uns, weil er uns lieb hat. Und deshalb gibt er uns noch Zeit, dass wir ihn finden können. Das sind die Gründe, warum es diese Welt, warum es jeden Einzelnen hier von uns noch gibt. Gott möchte nicht, dass auch ein einziger Mensch auf diesem Planeten verloren geht. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, um uns für uns Vergebung zu erwirken. Die Vergebung, zu der hier keiner von uns in der Lage war. Und Gott gibt uns, jedem Menschen auf dieser Welt, die Zeit und auch die Gelegenheit, sich für ihn zu entscheiden. Buße zu tun und umzukehren zu seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der Grund, warum wir Christen davon sprechen, dass es jetzt noch Gnadenzeit ist. In seiner Liebe zu uns erweist uns Gott Gnade, indem er uns die Möglichkeit gibt, seinen Sohn Jesus Christus anzunehmen. In den Klageliedern heißt es, die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Güte ist groß. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, wenn wir wach werden, dann reicht uns Gott von Neuem die Hand. Wir dürfen sie erfassen. Wir dürfen mit ihm durch den Tag gehen, entweder als seine Kinder, die schon wissen, dass es ihn gibt und dass er um uns besorgt ist, oder indem wir ihn ganz neu als unseren Herrn annehmen und unser Leben in seine Hand legen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das sagt er uns im Timotheusbrief durch seinen Diener Paulus. Und damit komme ich auch schon zu meinem dritten Punkt, wie wir darauf reagieren sollten. Wie sollten wir darauf antworten? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Trotz all der täglichen Probleme, trotz all der Unannehmlichkeiten, trotz der Schule, der Arbeit, trotz der täglichen Hausarbeit, trotz all dem lebe ich gerne auf diesem Planeten und ich erfreue mich all der schönen Dinge, die es gibt und die wir hier genießen dürfen. Ich gehe gern spazieren, verbringe gerne Zeit mit meiner Frau. Ich esse gerne und freue mich, wie lecker all die Dinge schmecken. Ich schaue mir gerne den Himmel an morgens, wenn die Sonne aufgeht und bin überrascht, wie viele bunte Farben ich da sehe. Und wenn ich mir dann ausmale, wie schön es einmal in der Herrlichkeit sein wird, wenn ich bei meinem Herrn bin, wenn ich bei ihm ankomme, dann bin ich einfach überwältigt. Und wenn ich dann all dieses Schöne, das wir täglich erfahren, dem gegenüberstelle, dass wir eigentlich gar keine Daseinsberechtigung mehr auf dieser Welt haben, dann macht mich das dankbar. Eigentlich dürfte es uns gar nicht mehr geben. Und doch sind wir da. Und ich bin dafür viel mehr dankbar als für all die Sachen, die mir täglich zur Verfügung stehen. Bin dankbar dafür, dass es mich gibt und dass ich Gottes Kind sein darf. Das ist so wunderbar. Und dafür bin ich meinem Herrn von ganzem Herzen dankbar. Und das ist es, wie wir Gott und wie wir dieser Welt begegnen dürfen und sollen. In Dankbarkeit. Dafür, dass wir sind, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und ich weiß, dass uns das oft schwerfällt. Es gibt so vieles, was uns die Laune vermiesen kann. Es gibt vieles, was wir vielleicht nicht bekommen und auch niemals in unserem Leben bekommen werden. Ich habe mir manches Mal gedacht, Mensch, wäre schön, wenn du sportlich bist. Ich werde es nie mehr werden. Und auch wenn wir manches nicht bekommen, wenn es uns sogar manchmal schlecht geht, dennoch sollten wir dankbar sein. Denn wie gesagt, eigentlich dürfte es uns gar nicht mehr geben. Und wenn, und ich sage absichtlich wenn unser Leben wirklich schlimm wäre und nur aus Schmerzen und Leid und Elend bestünde, selbst dann haben wir Grund zu danken. Denn dann trotzdem gibt uns Gott die Gelegenheit, indem wir leben, ihn als unseren Herrn anzunehmen und einmal die Herrlichkeit bei ihm zu verbringen. Diese Welt und die Jahre, die wir darauf verbringen, verfliegen schnell. Mein Vater ist jetzt 80 Jahre und wenn ich mir Bilder aus den 80 Jahren anschaue, wie schnell waren sie rum? Wie schnell wird unser Leben einmal rum sein? Aber die Herrlichkeit bei unserem Herrn, die dauert ewig. In Philipper 3, in Vers 8, sagt Paulus, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in Römer 8, in Vers 18, sagt er, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Deshalb, selbst wenn diese Welt für uns Unangenehmes bereithält, vielleicht sogar nur daraus besteht, so haben wir in Christus doch eine Hoffnung, die alles andere überstrahlt und die uns froh machen sollte. Vor ein paar Monaten habe ich ein christliches Hörbuch gehört. Ich verbringe viel Zeit im Auto und so habe ich die Gelegenheit, mich auch dabei mit Texten zu beschäftigen. Der Autor des Buches berichtet in einem Kapitel davon, dass wenn er als Redner unterwegs ist oder als Redner unterwegs war, denn er lebt mittlerweile nicht mehr, dann kommen oft viele Menschen zu ihm und fragen, wie sie erkennen können, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und was ich interessant fand, war dann, dass der Autor sagte, dass er den meisten dann, zu deren Überraschung, geantwortet hat, ich weiß, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Und nachdem ich das dann gehört bzw. gelesen habe, wusste ich es auch für mein Leben. Und für euer Leben und für das Leben jedes Menschen auf diesem Planeten. Die Antwort, die er den Geschwistern gegeben hat, wenn sie gekommen sind, steht in im 1. Thessalonicher Brief, im 5. Kapitel. Dort heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Der Wille Gottes für unser Leben, Dankbarkeit. Mit dieser Einstellung sollen wir in diese Welt hinausgehen und bezeugen, wem wir alles zu verdanken haben, warum es uns gibt. Und dass sicher, ja, wer für all das Gute zuständig ist, das wir in unserem Leben empfangen. In Römer 1 will ich noch einmal einen etwas längeren Abschnitt lesen. Dort heißt es, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken, in ihren nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in die Begierden ihres Herzens, zur Unreinigkeit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Weil wir Menschen Gott verlassen haben und ihm nicht mehr die Ehre und den Dank entgegengebracht haben, der ihm allein gebührt, deshalb hat Gott sie dahingegeben, wie es hier in diesem Text heißt. Deshalb, wenn wir Gott ehren wollen und ihn anbeten, dann lasst uns Gott dankbar sein für all das Gute, das wir tagtäglich empfangen, das er uns täglich schenkt, von dem wir leben und auf das wir uns freuen dürfen. Im Psalm 107 lesen wir, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen die Erlösten durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Und wir hier alle sind Erlöste. Und ab Vers 21 heißt es weiter, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und sollen Dank opfern und erzählen seine Werke mit Freuden. Zuerst dafür, dass er uns, ich glaube, ich habe eins überschlagen. Zuerst dafür, dass er uns gemacht hat und wir leben dürfen und dann dafür, dass wir seinen Sohn Jesus Christus haben und ihn annehmen durften. Dafür dürfen wir ihm danken. Und dann, danach, dann können wir doch danken für all die schönen Dinge, die wir tagtäglich genießen können und die er in seiner Weisheit geschaffen hat. Ich habe am Anfang in diesem Psalm so viel davon gelesen. Es gibt so vieles, wofür wir danken können. Für die Menschen in unserem Leben, die sich um uns kümmern oder für die wir sorgen dürfen und die uns lieb haben. Für unser Zuhause, dafür, dass wir genug zu essen haben und zu trinken. Dafür, dass wir hier in Frieden leben dürfen. Dass wir uns jeden Sonntag hier versammeln können, ohne mit Verfolgung zu rechnen. Dafür, dass wir genug zum Anziehen haben. Dass wir in einem Land leben, wo wir medizinische Versorgung genießen können. Wo wir zum Doktor gehen können. Wo wir zur Schule gehen können oder auch Arbeit haben. es Gesetze gibt und Bürokratie, auch wenn wir oft darüber schimpfen und keine Willkür herrscht. Und ich könnte noch lange so weitermachen mit all den Dingen, wofür es sich lohnt, Gott Dank zu sagen. Deshalb, wenn wir heute von hier weggehen, dann wollen wir das mitnehmen, dass wir Gott Dank schulden dafür, dass er uns geschaffen hat und dass er uns einen Weg anbietet aus unserer Verlorenheit heraus durch seinen Sohn Jesus Christus. Dafür wollen wir ihn loben, preisen und ihn anbeten. Und ich denke, wir können jetzt gemeinsam noch beten und ihm die Ehre geben. Und dafür möchte ich, dass ihr aufsteht.